Wie ihr jetzt schon so ein bisschen gemerkt habt, geht es heute ums Singen und ums Loben. Gott loben, dann geht es einem besser. Wahrscheinlich ist es für viele, was ich heute erzähle, nichts Neues. Es ist eigentlich in Adventistenkreisen was ziemlich Bekanntes. Ich hoffe, dass euch das jetzt nichts ausmacht, wenn ihr dann was hört, was ihr schon kennt. Ich muss auch gestehen, dass ich diesmal ziemlich viel geklaut habe von anderen Predigten aus dem Internet. Wart ihr schon mal im Neandertal? Neandertal. Habt ihr dort jemanden im Altersheim besucht oder wart ihr schon mal im Museum mit dem berühmten Neandertaler? Wir wissen, wie der Neandertaler zu seinem Namen kam. Mitte August 1856, also jetzt genau vor 160 Jahren, entdeckten italienische Steinbrucharbeiter in einem Abschnitt des Neandertals 16 Knochenfragmente. Sie wurden zunächst achtlos zum Abraum geworfen, später jedoch erkannte man die Bedeutung dieses Fundes und ein irischer Wissenschaftler gab der Menschenform den wissenschaftlichen Namen Homo neanderthalensis. Von diesem Typ wurde in ganz Eurasien Knochen gefunden, was natürlich viel Stoff für die Wissenschaftler ergibt. Die volkstümliche Bezeichnung Neandertaler geht also auf das Neandertal zurück, einem zwischen den Städten Erkrath und Mettmann gelegenen Talabschnitt der Düssel im heutigen deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen. Von dem ursprünglichen Neandertal ist heute leider wenig bis nichts übrig geblieben. Im Zuge der Industrialisierung wurden Hügel und Täler abgebaut. Aber wie kam das Neandertal zu seinem Namen? Im 17. Jahrhundert gab es in Bremen eine alte Pastorenfamilie, die sich Neumann nannte. Einer Mode damaliger Zeit nachgehend, änderte die Familie den Namen, indem sie ihn ins Griechische übersetzte. Also wurde aus Neumann Neander. Und im Jahr 1650 wird dem Lateinschullehrer Johann Neander ein Sohn geboren, der Joachim Neander. Bis zu seinem 16. Lebensjahr besucht Neander die Schule seines Vaters. Anschließend studiert er an der Bremer Universität. Nach dem Tode seines Vaters ist es Neander aus finanziellen Gründen nicht mehr möglich, die berühmte Hochschule zu besuchen. Er studiert dann sozusagen aus Tradition und ohne Überzeugung an einer kleineren Schule reformierte Theologie. Kurz vor Beendigung seines Studiums besuchte er einen Gottesdienst von Theodor Unterreich, also heute gibt es viele Namen, eines Buß- und Bekehrungspredigers, welcher an die St. Martini-Kirche in Bremen berufen wurde. Neander, der auf der Seite der Unterreich-Kritiker steht, besucht diesen Gottesdienst eigentlich nur, um Argumente gegen diesen zu sammeln und sich über ihn lächerlich machen zu können. Es kommt jedoch anders. Unterreichs Predigt trifft Neander mitten ins Herz und dieser wird zu seinem geistlichen Vater. 1671, also mit 21 Jahren, geht Joachim Neander als Erzieher mit 5 Frankfurter Kaufmannssöhnen nach Heidelberg. Nach 2 Jahren gehen sie wieder zurück nach Frankfurt am Main. Auch Neander selbst bleibt noch bis 1674 dort und übernimmt Vertretungsdienste als Kandidat für das Predigtamt. Er besucht die privaten Erbauungsstunden der Vertreter des lutherischen Pietismus, Pfarrer Philipp Jakob Spener und Jurist Johann Jakob Schütz. Im selben Jahr wird Joachim Neander als Rektor an die Lateinschule der reformierten Gemeinde nach Düsseldorf berufen. In dieser Zeit ist also die Leitung einer Lateinschule quasi eine Vorstufe des Pfarramtes. Die Schule hat aber nur 2 Klassen, deswegen verdient er nicht viel. Neanders Gehalt liegt bei 78 Talern im Jahr, gerade genug, dass man nicht verhungert für eine einzige Person. Neander wandert oft im nahegelegenen Düsseltal, wo er vor der gewaltigen Naturkulisse viele seiner Lieder dichtet. Zu seinen bekanntesten und meistgesungenen Liedern gehören »Lobet den Herrn, den mächtigen König der Ehren«, was wir gerade auch gesungen haben, und »Wunderbarer König«, was wir am Schluss auch nochmal singen werden. Im Düsseltal finden auch Versammlungen statt, bei denen Neander predigt. Der abgeschiedene Ort ist ideal, um der kritischen Kirchenleitung aus dem Weg zu gehen. Später wird das gesamte Tal nach ihm benannt. Da wurde aus dem Düsseltal das Neandertal. Bei Hausbesuchen lernt Neander die Menschen der Gemeinde kennen und viele schließen sich seinen Erbauungsstunden an. Doch das ist der Kirchenleitung ein Dorn im Auge. Es kommt zu einer Krise zwischen ihr und dem Rektor Neander. Es wird ein Kanzelverbot über Neander verhängt. In letzter Minute unterschreibt er ein Revers, also eine Gegendarstellung, und unterwirft sich. Als er dann woanders ein Pfarramt sucht, gestaltet sich dies aufgrund der Vorkommnisse schwierig. Schließlich wird er 1679, also mit 29 Jahren, als dritter Pfarrer an der St. Martini-Kirche in Bremen angestellt, bei seinem geistlichen Vater Theodor Unterreich. Im selben Jahr, am Pfingsten, am 31.05.1680, stirbt Joachim Neander in Bremen, gerade 30 Jahre alt. Man weiß nicht genau, woran. Er war jedenfalls krank und man vermutet, dass es die Pest war. Auch seine Grabstätte ist nicht bekannt. Man schließt jedoch nicht aus, dass sie sich unter der Martini-Kirche befindet. Nur so ein kleiner zeitlicher Zusammenhang. 5 Jahre nach Neanders Tod wird Johann Sebastian Bach geboren. Soweit zur Person. Jetzt wissen wir, woher das Tal bei Mettmann und auch unser naher Verwandter, der Neandertaler, seinen Namen haben. Ich finde es großartig, dass ein ganzes Tal, was so eine große Bedeutung erlangt hat, nach einem Glaubensmann benannt wurde. Das finde ich richtig schön. Jetzt gehen wir mal so ein bisschen an die Texte Joachim Neanders. Ein Lied von ihm haben wir ja schon mal gesungen. Ich gehe jetzt mal die Strophen so ein bisschen durch. Joachim Neander hat das Lied 1680 in seiner Glaub- und Liebesübung, die Bundeslieder und Dankpsalmen enthalten, veröffentlicht. Ursprünglich war das Lied gar nicht für den Gottesdienst gedacht, sondern sollte, wie es im Titel heißt, auf Reisen, zu Haus oder bei Christenergötzungen im Grünen rezipiert werden. Grundlage der ursprünglichen Melodie war ein anderes geistliches Lied. Die Melodie hat sich noch ein paar Mal verändert, bis die Entwicklung dann im 18. Jahrhundert abgeschlossen war und so war, wie wir sie heute kennen. Namhafte Theologen haben nach dem Zweiten Weltkrieg gemeint, gerade dieses Lied könne man eigentlich nicht mehr singen, denn das würde schließlich nicht mehr stimmen, dass dieser Herr alles herrlich regiert. Aber Joachim Neander war ein Mann, der das dennoch des Glaubens kannte, der selbst durch Täler geführt wurde, aber dennoch am Herrn blieb und ihn lobte. Er wurde nicht müde, selbst zu loben, aber auch andere immer wieder zum Lob einzuladen. Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren, meine geliebete Seele, das ist mein Begehren. Kommet zuhauf, Psalter und Harfe, wacht auf, lasset den Lobgesang hören. Lobe den Herrn, meine geliebete Seele. Das ganze Lied ist eine Anrede an meine geliebte Seele. Der Dichter führt ein Gespräch mit seiner Seele und wir machen mit, wenn wir das Lied singen. Aber wir sind da nicht alleine damit. Auch in den biblischen Psalmen wird es so praktiziert. So wie im biblischen Psalm zum Beispiel im 103. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Die Seele ist nicht etwas, das man hat, sondern das bin ich selbst. Die Seele, das bin ich in meiner Bedürftigkeit, in meinem Hunger nach Anerkennung und Liebe. Meine Seele, das bin ich in meiner Verletzlichkeit, wenn ich mich einem anderen zeige, so wie ich bin, wenn ich meine Masken fallen lasse und mich verwundbar mache. In den Psalmen ist oft von der Seele die Rede. Da heißt es auch, was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann von der unruhigen Seele schon ein Lied singen. Wir kennen das alle aus dem Alltag. Regle dies, kümmere dich um das. Hast du endlich das Projekt abgeliefert? Hast du dich um den Einkauf für die kommende Woche gekümmert? Hast du die E-Mail geschrieben, auf die dein Kollege seit vorgestern wartet? Hast du bei der Erzieherin nachgefragt, warum deine Tochter immer so müde aus dem Kindergarten kommt? Hast du? Denkst du an? Machst du noch? Wenn sie so viele Stimmen hört, wird die Seele oft atemlos. In ihrem Hunger nach Liebe und Ruhe geht ihr manchmal die Puste aus. Und meine Seele, das bin ich selbst in Beziehung, auch und gerade in meiner Beziehung zu Gott. Meine Seele ist mein Glaubens-Ich. Im Psalm 63, Vers 2 beten wir, meine Seele verlangt nach dir, Gott. Und im Psalm 131, Vers 2, meine Seele ist still und ruhig, wie ein kleines Kind bei seiner Mutter. Manchmal vergisst die Seele, vergessen wir, dass sie bei Gott zur Ruhe kommt. Sie verliert sich in ihrem Hunger nach Liebe und Anerkennung. Sie verliert die Ausdauer in all den Dingen, die zu tun sind. Das Loben gibt ihr neuen Atem, langen Atem, den sie braucht. Im Loben findet die Seele zur Ruhe. Im Loben spricht sie ihre Muttersprache. Manchmal muss sie daran erinnert werden. Der Dichter des Liedes tut das. Lobe den Herrn, meine Seele, denn im Loben bist du ganz du selbst, so wie du gemeint bist. Lobe und werde du selbst. Lobe den Herrn, der alles so herrlich regieret, der dich auf Adelers Fittichen sicher geführet, der dich erhält, wie es dir selber gefällt. Hast du nicht dieses verspüret? Auch mit der zweiten Strophe haben wir große Töne gesungen von Gott, der alles herrlich regiert und der nicht nur die ganze Welt regiert, der auch mein Leben erhält. Loben, das lässt mich aufatmen, denn es ist die Kunst der Unterscheidung. Martin Luther hat einmal gesagt, wir sollen Mensch sein und nicht Gott. Loben heißt, dass ich unterscheide zwischen mir und Gott. Ich halte inne und mir wird bewusst, mein Leben liegt in Gottes Hand. Er führt und er erhält mein Leben, wie er alles so herrlich regiert. Darin steckt eine Entlastung. Mein Leben liegt nicht in meiner Hand, sondern in Gottes Hand, der es gut mit mir meint. Das haben wir auch vorhin im Missionsbericht so schön gehört. Der Erzähler, der hat gesagt, es ist nicht schlimm, wenn ich sterbe, ich bin in Gottes Hand. Und das hat die anderen so beeindruckt, dass sie von dem Frieden etwas abhaben wollten. Indem sie lobt, erkennt die Seele, wo oben und unten ist. So kann es auch Paulus und Silas ergangen sein, als sie ins Gefängnis geworfen sind. Da haben sie Gott gelobt. Sie haben Gott gelobt, ohne zu wissen, dass sie gleich gerettet würden. Einfach, weil sie Gott liebten. Sie haben ihr Leben in Gottes Hand gelegt, dorthin, wohin es gehört. Indem sie lobten, erkannten sie an, dass Gott über ihnen stand und alles in der Hand hält. Und als sie lobten, haben sie Zuversicht geschöpft. Wenn wir loben, wird unser Denken umstrukturiert und es geht uns besser. Lobe den Herrn, der künstlich und fein dich bereitet, der dir Gesundheit verliehen, dich freundlich geleitet. In wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über dir Flügel gebreitet? Mit dem künstlich und fein bereitet hat die heutige Gesellschaft ja große Probleme. So viele plastische Operationen wie zurzeit hat es, glaube ich, auf der Erde noch nie gegeben. Gut, sich ein bisschen verschönern war schon immer dabei. Aber mit dem, wie Gott einen geschaffen hat, unzufrieden zu sein, das hat heute ganz besondere Ausmaße angenommen. Ansonsten ist die dritte Strophe die einzige Strophe, in der angedeutet wird, dass es im Leben nicht immer leicht ist. Es gibt Zeiten der Not. Aber auch hier hat Gott seine schützenden Flügel über meine Seele gelegt. Bei all diesen großen Tönen könnte man denken, dass der Lieddichter auf der Sonnenseite des Lebens stand. Hat er überhaupt echte Not erfahren? Tatsächlich hatte es Joachim Neander in seinem Leben nicht leicht gehabt. Er stand nicht auf der Sonnenseite. Aufgewachsen im vom 30-jährigen Krieg gezeichneten Deutschland, einige wenige hier können vielleicht mit dem Wort Nachkriegszeit noch etwas anfangen, dann sind seine Eltern sehr früh gestorben. Er hatte eine lange Wanderzeit, keine finanzielle Absicherung, wegen der kirchenkritischen Einstellung auch keine berufliche Perspektive. Und weil er so wenig Geld hatte, dass er gerade selber davon überleben konnte, konnte er auch keine Familie gründen, denn er hätte sie nicht ernähren können. Mit 29 Jahren als Hilfsprediger in Bremen ging es ihm einfach wirklich nicht gut. In dieser Zeit hat er das Lied »Lobe den Herrn« gedichtet. Und nur kurz darauf, am Pfingsten 1680, ist er ja schon gestorben. Trotz allem findet Neander große Töne, um Gott zu loben. Vielleicht liegt es daran, dass er einen anderen Blick hatte für das, was im Leben wichtig ist. Loben ist ein Augenöffner. Das Loben lehrt mich, Dinge in einem anderen Licht zu sehen, Gottes Fürsorge zu entdecken, was ich auch immer erlebe. In den Aufgaben, die mir manches Mal viel zu schwer sind, zu entdecken, dass ich gesund genug bin, sie zu meistern. Und auch in Krankheit, in finsteren Tälern, in Abschieden, Trennungen und Krisen zu entdecken, dass ich in diesen Zeiten nicht allein bin, sondern begleitet werde unter den Flügeln des gnädigen Gottes. Lobe den Herrn, der deinen Stand sichtbar gesegnet, der aus dem Himmel mit Strömen der Liebe geregnet. Denke daran, was der Allmächtige kann, der dir mit Liebe begegnet. Hier können wir uns klar machen, dass es nicht unser eigener Verdienst ist, wenn es uns so gut geht. Ich bin froh, dass ich als Deutsche geboren bin und nicht als Syrerin. Gerade als Frau und dann in einem Land, in dem nur Krieg herrscht. Aber es steht nicht in meinen Händen. Wer weiß, ob ich sonst jemals Jesus begegnet wäre. Ich weiß, dass mein Vater im Himmel mich liebt und werde dadurch sehr, sehr, sehr dankbar. Lobe den Herrn, was in mir ist, lobe den Namen, alles, was Odem hat, lobe mit Abrahams Samen. Er ist dein Licht, Seele, vergiss es ja nicht, Lobende schließe mit Amen. Der Text ist im neuen Liederbuch ein bisschen geändert, sodass er etwas verständlicher ist. Wichtig ist, dass wir erkennen, dass bei Neander es immer ums Loben geht, auch in anderen Liedern. Jetzt wollen wir uns noch ein anderes Lied ansehen, das werden wir auch gleich noch singen. Joachim Neander sieht in der Natur nicht nur Natur, sondern Gottes Schöpfung. Er sieht die Schöpfung wie ein Bilderbuch Gottes an. Er malt den Zeitgenossen im geschundenen und verwüsteten Deutschland seiner Tage dies vor Augen, um Hoffnung und Zuversicht zu vermitteln. Gottes schöne und vollkommene Schöpfung, sie fordert, so Neander, zu Lob, Preis und Gebet heraus. Schau nicht immer auf das Kaputte und Zerstörte. Lass dich nicht vom Negativen und Dunklen faszinieren. Suche nicht den Teufel in allen Dingen, denn der lässt sich gerne finden. Wir tun ihm viel zu viel Ehre an, wenn wir ihn an allen Ecken vermuten. Das, was wir suchen, das werden wir auch finden. Vor allem im Menschengemachten. Denn nichts Menschengemachte ist perfekt. Da werden wir immer etwas Falsches finden. Ich suche Jesus, denn der will sich auch von uns finden lassen. Blicke auf das Einfache, auf die Natur, die Schöpfung Gottes und erblicke das Vollendete und Vollkommene. Dem sollen wir auch nachstreben. Gottes Gegenwart in seiner Schöpfung, das sollen wir uns wirklich vor Augen führen. Das Lied »Himmel, Erde, Luft und Meer, Zeugen von des Schöpfers Er« besingt genau dies. Die Schöpfung in den filigranen Einzelheiten. Und beim Singen scheint man mit Neander in dem wunderbaren Düsseltal unterwegs zu sein. Aber sicherlich kommen euch auch Gedanken an Reisen, Ausflüge, Wanderungen oder auch einfach nur an den eigenen Garten in den Sinn. Lasst uns das Lied erst einmal singen. Wir finden es unter der Nummer 609 und singen erst einmal die ersten drei Strophen. Es wird deutlich in den Strophen, dass die Natur keine Laune ist. Kein Glücksfall der Evolution, sondern Gottes Schöpfung. Jedes Teil ist ein Zeugnis des Handelns und Werkes Gottes. Alles, Himmel, Erde, Luft und Meer, spiegelt Gottes Handeln wider. Für mich ist das ein Hinweis, dass ich die Schöpfung viel intensiver wahrnehmen kann und soll. Ich darf mich an der Schönheit erfreuen und ich will es nicht alles so selbstverständlich betrachten. Versucht nicht nur einen Text zu singen, sondern schaut euch zum Beispiel mal den Mond an. Er ist ein täglicher Ausdruck von Stille und Ruhe als wirkliches Geschenk. Und das ist so wichtig für unsere Seele. Vielleicht findet ihr auch ein Wort oder einen Vers, eine Begebenheit, an die euch die Verse erinnern. Eigentlich sind viele Dinge so selbstverständlich und doch, Bei genauerem Bedenken fällt uns ein, wie gut es Gott mit uns meint oder gemeint hat und wie dankbar wir sein können, dieses zu erleben. Nicht umsonst schreibt Neander: Meine Seele, singe du, bring auch jetzt dein Lob herzu. Die Seele ist aufgefordert, unser Innerstes, wir selbst. Mit der Seele nehmen wir die Schönheit und das Vollkommene auf. Mit der Seele, unserem Sein, unserem Innersten, kommen wir in Gottes Gegenwart, die alles durchdringt. Da ist sie wieder, die Seele als unser Ansprechpartner, die aufblüht, wenn wir Gottes Schöpfung betrachten. Jetzt singen wir die letzten drei Verse. Manche Urlaubserinnerungen blitzen auf, Tage in den Bergen, am Meer. Wie unendlich lange habe ich von der Corneliusbrücke in München auf die Schneeschmelze angeschwollene Isar geblickt. Wie herrlich rauschte das Wasser, welche Kraft, welche Wucht. Die Corneliusbrücke hatte 4 große Bögen. Und im Normalfall, alles andere war mit Kies bedeckt, im Normalfall floss die Isar durch einen dieser Bögen, aber nur als ganz schmales Flüsschen, rechts und links war immer noch ganz viel Kies. Aber durch die Schneeschmelze ist der Fluss angeschwollen. Es war ein Strom im Frühjahr, ein Strom, der alle 4 Bögen ausfüllte. Da konnte ich mich im Schauen und Nachdenken verlieren. Zeit wird unwichtig, von der Schöpfung und Naturgewalt umfangen. Also ich finde es immer noch spannend, wenn ich nur dran denke, wie die Isar da ausgesehen hat. Und doch, Joachim Neander geht es eben nicht nur um bloße Naturromantik. Alles ist Gottes Werk und seiner Fingerwerk. So endet das Lied auch: Drücke stets in meinen Sinn, was du bist und was ich bin. Gerade das kann man von der Schöpfung lernen, angesichts der Kräfte und Mächte. Wie klein und verletzlich wir eigentlich sind. Welches Wunder es ist, dass wir leben und leben dürfen. Wie groß Gottes Güte und Liebe ist. Drücke stets in meinen Sinn, was du bist und was ich bin. Gott ist Schöpfer und ich bin Geschöpf. Daran zu denken, fordert Neander uns auf, in den schönen Sommerferientagen, aber eigentlich jeden neuen Tag. Joachim Neander führte ein bescheidenes, unspektakuläres Leben, gedemütigt von Menschen, die kein Verständnis für seinen Glauben hatten, wohl auch unverstanden von vielen, mit denen er sonst noch zu tun hatte. Ich finde es so bemerkenswert, dass alle, die ihm das Leben schwer machten, längst vergessen sind. Von Joachim Neander aber spricht man immer noch. Einige der zeitlos gültigen Lieder gehören mit zum Schönsten, was der christliche Liedschatz aufzuweisen hat. 2 davon haben wir heute schon gesungen. Unser drittes Lied finden wir unter der Nummer 36. Wunderbarer König, Herrscher von uns allen, lass dir unser Lob gefallen. Deine Vatergüte hast du fließen lassen, ob wir schon dich oft verließen. Hilf uns noch, stärk uns doch, lass die Zunge singen, lass die Stimme klingen. Es ist ein bisschen schwer vom Deutsch her, deine Vatergüte hast du lassen fließen, das, ob wir schon dich oft verließen, das heißt nichts anderes. Auch wenn wir dich oft verlassen haben, so liebst du uns trotzdem. Hilf uns noch, stärk uns doch, lass die Zunge singen und gib uns eine Stimme, die klingt dafür. Himmel, lobe prächtig deines Schöpfers Taten, mehr als aller Menschen Staaten. Großes Licht der Sonne, schieße deine Strahlen, die das große Rund bemalen. Lobet gern Mond und Stern, seid bereit zu ehren einen solchen Herrn. O du meine Seele, singe fröhlich, singe, singe deine Glaubenslieder. Was den Odem holet, was eigentlich heißt, alles was atmet, jauchze, preise, klinge, wirf dich in den Staub danieder. Er ist Gott Zebaoth, er ist nur zu loben, hier und ewig droben. Halleluja, bringe, wer den Herrn kennet, wer den Herrn Jesus liebet. Halleluja, singe, welcher Christus nennet, sich von Herzen ihm ergibet. O wohl dir, glaube mir, endlich wirst du droben, ohne Sünd in Loben. Halleluja, bringe, wer den Herrn kennet, also wer den Herrn kennt, Wer den Herrn Jesus liebt, der bringe ein Halleluja. Wer den Namen Christus für sich beansprucht, der soll ein Halleluja singen und sich von Herzen ihm ergeben. O wohl dir, jetzt wendet er sich wieder an die Seele. Glaube mir, endlich wirst du droben ohne Sünd in Loben. Droben heißt dann auf der neuen Erde und wir werden ihn ohne Sünde loben. Heute sind wir alle von Sünden belastet, aber da werden wir ohne Sünde sein. Es gibt eine Entwicklung in diesen vier Strophen. In der ersten spricht er wie in einem Gebet Gott an, voller Lob und Dankbarkeit, mit der Bitte, uns für das Loben gut auszustatten. In der zweiten Strophe soll die höhere Schöpfung Gott loben, der Himmel, darunter verstehe ich alle Engel. Sonne, Mond und Sterne wurden oft als Schlüssel verwendet für die menschlichen Herrscher. Selbst ein König hat allen Grund, einen solchen Herrn zu loben. In der dritten Strophe wendet er sich mal wieder an seine Seele und macht aufs Neue klar, dass es nur Gott gebührt, dass man ihn lobt und preist. Und in der letzten Strophe ruft er die ganze Christenheit auf, Gott zu loben und auch noch seine Seele und bringt noch zwei neue Aspekte ins Spiel. Die Liebe, wer den Herrn Jesus liebt und sich ihm von Herzen ergibt. Und ein Ziel, Gott loben auf der neuen Erde, im rundum erneuerten Zustand ohne Sünde. Ich möchte auch mal ein Loblied dichten und komponieren, aber ich merke, dass meine Fähigkeiten in der Richtung doch sehr begrenzt sind. Ich bewundere alle, die das können, denn der Herr hat es ihnen gegeben. Aber auf der neuen Erde wird unsere Musik und unser Gotteslob perfekt sein. Das muss dann unbeschreiblich schön sein. Ich freue mich auf die Begegnung mit Joachim Neander auf der neuen Erde und werde mir das Neandertal von ihm beschreiben lassen, wie es früher war, mit ihm gemeinsam Gott loben und preisen. Aber am meisten freue ich mich darauf, unseren Herrn Jesus Christus zu begegnen. Darauf, dass keine Sünde mehr die Welt vergiften kann, alle Tränen abgewäscht werden und wir immer in der Gegenwart Gottes sein können. Und das Loben, das lässt uns heute und hier schon ein klitzekleines bisschen davon erahnen. Amen.